Willkommen zur Ausgabe 405 von Tabula Ludo. An meiner Seite in unserem wunderbaren Hotelzimmer hier am Ende der BerlinCon, meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber. Ich muss mal hinter mich greifen. Wir haben etwas wenig Stühle hier.
Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit uns hier auf dem großen Doppelbett sitzt und euch anhört, wie wir die BerlinCon und die Verleihung des Spiels des Jahres gefunden haben.
Genau, darum geht's heute. Wir waren nämlich gerade bei der Spiel des Jahresverleihung. Wir sind gerade zurück, sind so vor 5 Minuten oder vor 10 Minuten in unser Hotelzimmer hier zurückgekommen von der Verleihung im NHAU in Berlin. Und unsere Folge heute wird sich ein bisschen darum drehen, wie fanden wir die BerlinCon, was haben wir alles so gesehen, was haben wir auch vielleicht an Loot mitgenommen. Und natürlich werden wir über den Spiel des Jahres sprechen und euch auch erzählen, wer gewonnen hat und auch ein bisschen was zu kommentieren.
Ja, und ganz am Anfang kommt natürlich mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert. Wir haben das ein oder andere Rezensionsexemplar oder eben auch einen Messerabatt bekommen. Aber wir nennen Markenprodukten und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir so oder so prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, wenn es ein bisschen im Hintergrund rumpelt oder wenn die Tonqualität mal kurz schlechter wird, dann hängt das daran, dass wir so ein bisschen umräumen müssen. Denn unser Hotelzimmer sieht ein bisschen aus, als ob ein Einhorn drin explodiert wäre.
Ja, und
hier liegen überall Spiele rum und so.
Ja, und Michael hat ja schon gerade gesagt, dass wir über unseren Loot sprechen wollen. Und ich habe so gedacht, ich habe gar keinen Überblick über unseren Loot. Ich muss den mal gerade aus den Taschen rausholen, damit ich überhaupt was zu unserem Loot sagen kann.
Ja, ich kann euch schon mal vorwarnen, wir haben einfach viel mehr Loot hier eingesagt, als wir eigentlich wollten. Und auch mehr, als wir Platz haben zu Hause.
Ja, also da wird auf jeden Fall noch mal so ein Verkaufsding draus rausplumpsen. Und wir haben auch noch was irgendwie bestellt, das wir jetzt hier nicht gekriegt haben, das ja, eben dann auch noch im Zulauf ist.
Na gut, ich würde sagen, wir sprechen erstmal über die Spiel des Jahresverleihung, weil die war ja gerade.
Ja, und die ist noch ganz frisch im Gedächtnis.
Genau, und da würde ich sagen, wir hören mal kurz rein, wer das Kinderspiel des Jahres gewonnen hat.
Wollen wir mal, haben wir genug Quatsch gemacht? Haben wir genug Quatsch gemacht, sehr schön. So, ihr habt ja hinter der Bühne schon ausgefochten, wer den Umschlag öffnen darf. Das warst du, ne?
Ja.
Okay, sehr gut. Dann ist hier der Umschlag. Dann wechselt einmal die Position, so ist es, toll, toll. Ich gebe dir den und ich sage gleich, und das Kinderspiel des Jahres ist, und dann machst du den Umschlag auf, ziehst den Zettel raus, liest es vor und dann gibt's Jubel, Jubel, alles klar? Und das Kinderspiel des Jahres 2026 ist
die Insel der Muckis.
Insel der Muckis.
Ja, die Insel der Muckis. Wir können zu den Kinderspielen gar nicht so viel sagen, weil wir, glaube ich, keins dieser Spiele gespielt haben, oder? Du hast nur da so staunend davor gestanden, denn die Insel der Muckis hat solche irisierenden Folienkarten, ne?
Ja, und wir wissen jetzt auch, woher das kommt, weil das hat der Spieledesigner heute Abend erklärt, als er dazu befragt wurde. Sein 4-jähriger Sohn wollte gerne ein Trading Card Game spielen, aber er war ja noch nicht alt genug dafür, weil mit Texten auf den Karten und so kann er ja noch nicht. Und deswegen hat sein Papa ihm quasi ein ähnliches Spiel designt, mit dem er dann auch spielen kann mit seinen 4 Jahren.
Ja, wahrscheinlich ist das auch gut für die Geldbörse, sag ich jetzt mal. Nicht mit Magic Card oder Pokémon oder sowas.
Definitiv.
Ja, die Insel der Muckis hat auf jeden Fall einen schönen Titel, sah cool aus. Und da muss man sagen, Kosmos hat da mit Sicherheit einen coolen Titel hingelegt. Und da beglückwünschen wir Kosmos für. Und dann kamen auch schon direkt die spannendsten Kategorien. Man muss sich so vorstellen, das ist eine Preisverleihung, die ist in einem Hotel, in einem NHAU hier in Berlin. Und die ist in so einem etwas größeren Veranstaltungssaal. Ist nicht so riesengroß, aber schon, ich würde sagen, so 100, 150 Leute fassen da schon rein. Und da gibt es dann auch ein bisschen Programm zwischendurch. Die Autoren werden alle erstmal auf die Bühne gerufen. Ihr habt das vielleicht auch im Videostream gesehen und kriegen dann noch ein paar Fragen gestellt und sowas. Und dann wird halt der Umschlag aufgemacht. Und
ja, vorher werden auch noch mal die Mitnominierten genannt. Also die,
genau,
die nicht
Longlist.
Die Longlist wird noch mal kurz erwähnt. Und die bemühen sich halt immer so ein bisschen drumherum Programm zu generieren, mit denen die dann eben auch verkünden, wer denn jetzt welche Preise gewonnen hat.
Genau, und da ging es dann als nächstes, nach dem Kinderspiel, das kam als erstes, ging es dann um das Kennerspiel des Jahres. Da waren ja nominiert Rebirth von Rainer Knizia, dann Bossfighters QR von Pegasus, von Michael Palm und Lukas Zach. Und dann war noch nominiert
Moon Colony Blood Wars.
Genau, von Donald Vaccarino. Das ist übrigens der Autor auch von Kingdom Builder. Das hat ja auch, ich glaube, 2012 den Spiel des Jahres gewonnen. Und der ist natürlich auch der Designer von Dominion und hat damit quasi das Deckbuilding erfunden. Und das hat ja auch Spiel des Jahres gewonnen. Ich glaube, das war 2009 war das. Ja. Also ein alter Hase sozusagen auf dem Spiel des Jahres Parkett. Ja, diesmal für das Kennerspiel des Jahres. Und Moon Colony Bloodbath war da nominiert. Ja, hören wir doch mal rein in die Verkündung.
Jetzt kommt der Herzschlag. Du bekommst jetzt einen Umschlag. Ja. Und das Kennerspiel des Jahres 2026 ist...
Es ist... Rebirth!
Ja! Bravo!
Ja, ich sag mal so, Rebirth hat es auf jeden Fall verdient gewonnen, aber ich hätte mich auch gefreut oder wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr gefreut, wenn es Bossfighters QR geworden wäre. Denn ich finde ja, Bossfighters QR ist einfach, hat den Innovationsfaktor bei Spielen gehabt im letzten Jahr. Das ist einfach das Spiel, mit dem man auch halt Leute an den Spieltisch kriegt, die vielleicht gar keine Brettspiele spielen wollen. Ja, also nicht nur von, ich kenne mich damit nicht aus, sondern die sagen, ach nee, Brettspiele finde ich irgendwie doof, ich will lieber mein Fortnite spielen. Und das hast du halt bei Bossfighters QR. Und gleichzeitig stößt es aber die traditionellen Brettspieler halt nicht ab, weil das wurde auch in der Laudatio sozusagen gesagt für die Nominierung jetzt auf der Bühne. Es hält sich angenehm im Hintergrund und es fällt gar nicht so auf, dass da eine App dabei ist, weil die App macht einfach nur das, was man beim Spielen eigentlich sowieso irgendwie nicht gerne macht.
Ja,
aufrechnen und so weiter.
Ja, und sie übernimmt so ein bisschen die Funktion des Spielleiters, was ja dann auch immer so ein bisschen der, ich sag mal, undankbare Job im Hintergrund ist.
Genau. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Rebirth ist auch ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Wir haben ja auch ein Review zugemacht und das ist wirklich ein würdiger Gegner für Bossfighters QR und hat auch verdient gewonnen, muss man sagen. Also,
ja, also ich finde überhaupt, dass der Jahrgang gerade bei den Kennerspielen dieses Jahr extrem stark war. Und auch wenn du so ein paar Vorbehalte gegen die Optik von Moon Colony Bloodbath hast, fand ich auch das mal erfrischend was anderes und hatte halt so diesen Kniff da drin. Ja. Das fand ich schon auch cool, dass das zumindest mal unter den Nominierten war. Und ich wäre jetzt nicht super enttäuscht gewesen, wenn das gewonnen hätte.
Ja, ich habe halt bei Moon Colony Bloodbath, das Spiel finde ich auch gut, ja, aber ich finde, da hätte man beim Thema und bei den Illustrationen einfach noch, hat man ein paar Chancen vergeben, sozusagen. Das hätte ein bisschen was Besseres, entweder in die Richtung mehr sozialkritisch, ja, was auch einer der Gründe war, warum es nominiert war. Das haben wir ja bei der Nominierung gesagt, dass sie irgendwie finden, dass das auch so ein bisschen sozialkritisches Thema ist. Fand ich eigentlich überhaupt nicht, weil das kommt auf den Karten und auf dem Thema überhaupt nicht zur Geltung. Das hätte man machen können mit diesem Konzept. Ja, man hätte irgendwie tatsächlich irgendwie sagen können, und jetzt sterben mal wieder 10 Leute, weil der Milliardärssponsor der Mondbasis irgendwie was gespart hat, ja. Aber das hat man halt nicht gemacht. Ja. Man hat dann halt diesen letzten Schritt halt nicht getan. Oder man hätte es halt in so eine Quentin Tarantino-Richtung drehen können, so mit dem Titel quasi folgend, richtig, richtig blutig. Was dann wahrscheinlich aber dazu geführt hätte, dass man es auf dieser Verleihung hätte nicht gesehen hätte.
Ja, also da wären noch viele Optionen möglich gewesen, wobei ich halt nicht weiß, ob es dann nicht vielleicht tatsächlich nur eine noch kleinere Gruppe von Leuten angesprochen hätte. Ich fände es jedenfalls großartig, dass es mit auf der engeren Nominiertenliste war. Und ja, gut, Rebirth hat so ein bisschen den Touch von, da ist man auf Nummer sicher und in den alten Trott verfallen, weil
das ist halt die konservative Wahl.
Ja, es ist ein tolles Spiel und es hat durchaus auch ein paar Kniffe dabei, die es nochmal frisch machen, aber es ist so ein bisschen im Hintergrund geblieben.
Ja. Das Schöne ist bei Rebirth, dass der, also mal abgesehen, dass es ein schönes Spiel ist, der Verlag hat auf der Bühne verkündet, dass es im Herbst noch weiteres Rebirth geben wird. Also es wird irgendwie entweder eine Erweiterung oder ein neues Grundspiel, vielleicht neue Maps. Also meine Prognose ist ja, es gibt neue Maps.
Ja.
Da sind ja schon zwei Maps dabei, Vorder- und Rückseite, ne? Also England und Irland. Genau. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht einfach eine Erweiterung mit neuen Maps kommt.
Ja, vielleicht auch noch ein paar neue Gebäudetypen, dass du neben der Kathedrale und den Türmen dann vielleicht noch irgendwas Neues dazu bekommst.
Ja.
Oder neue Aufgabenkarten. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu erweitern und auszubauen.
Ja, und wir waren, für Bossfighters QR gibt es ja auch eine Erweiterung, jetzt ist schon angekündigt. Da werdet ihr ein bisschen was zu erfahren. Am nächsten Samstag in so News, wenn wir das als Thema haben.
Ja, richtig.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass das ist eine gute Wahl, auch wenn ich Boss Fighters ein bisschen mehr gegonnt hatte. Wir haben übrigens mal mit den Pegasus-Leuten dann kurz danach gesprochen. Die waren, also die waren natürlich ein bisschen geknickt, ja, logischerweise. Aber sie waren jetzt nicht irgendwie wirklich, also sie haben gesagt, ja, damit können wir auskommen, ja. Und das ist auch eine gute Sache.
Ja, dann bleibt noch das Spiel des Jahres.
Ja, und dann wurde es nochmal spannend, denn danach gibt es dann, also nach dem Kennerspiel kommt dann der Hauptact des Abends, nämlich tatsächlich das Spiel des Jahres. Und da kam dann eine Fußballerin auf die Bühne, die ich nicht kannte. Ich bin aber auch weder Fußballfan. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Frauenfußball nicht gut finde. Ich finde einfach Fußball insgesamt nicht gut.
Ja, also wir sind halt wirklich beide nicht im Fußballbusiness drin. Und ich muss jetzt gestehen, ich kenne zwar so 2, 3 Namen von Fußballerinnen, aber die sagte mir jetzt tatsächlich auch nichts. Die scheint aber auch schon aus dem aktiven Spiel raus zu sein und mehr so in dem Background-Team aktiv zu sein und da eben das Training zu begleiten. Jedenfalls, die war dann diejenige, die hier eben dann den finalen Preis verleihen durfte. Im Rennen waren 3 sehr, sehr unterschiedliche Titel mit einmal dem Cozy Stickerville, dem Dito, das ja mehr so ein Partyspiel mit Worterraten ist, und dem Morty Sorty Magic Top.
Genau, da hören wir doch jetzt einfach mal rein, wer den Pott mitgenommen hat.
Das Spiel des Jahres 2026 ist
Dito.
Ja, und das war für mich ein bisschen überraschend. Weil ich hatte jetzt, also beim Kennerspiel zum Beispiel, da haben wir ja, das Ganze hat ja ein bisschen Vorlauf, die Veranstaltung, man steht ja schon ein bisschen im Foyer rum und sowas, ja, und da redet man auch ein bisschen mit den Leuten, mit den Kollegen, mit anderen Bloggern und Podcastern und YouTubern und sowas und auch mit den Verlagen und so. Und ich hatte beim Kennerspiel irgendwie so bei den Gesprächen, die ich da geführt habe, die ganze Zeit den Eindruck so, ja, also über Moon Colony Bloodbath redet eigentlich überhaupt keiner. Es sind eigentlich alle Tippen irgendwie nur zwischen entweder Rebirth oder Boss Fighters, ja. Mhm. Und der dritte Platz ist eigentlich schon klar. Beim Spiel des Jahres hatte ich auch eigentlich diesen Eindruck, aber ich glaube, ich habe mich da getäuscht, ja? Weil das hat mich echt überrascht. Also ich hätte jetzt eigentlich fest mit entweder Cozy Stickerville oder mit Morty Sorty gerechnet. Und ich habe ja ein bisschen, also da muss man jetzt noch sagen, Stickerville haben wir nicht gespielt bis jetzt. Wir haben das jetzt hier mitgenommen auf dem BerlinCon, aber nicht gespielt bis jetzt. Aber wir haben Morty Sorty gespielt und das ist wirklich ein außergewöhnlich gutes Spiel.
Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass Dito mit dem Genre Partyspiel und dem Genre, ja, Worte finden, Wortassoziation jetzt so überhaupt gar nicht in unserem Kernelement drin ist, sondern eigentlich eher so ein Bar-Geh-Weg-Titel für uns ist.
Und das da muss man auch nichts drüber, da muss man auch gar nicht irgendwie, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Das ist wirklich ein Partyspiel. Wir haben uns das angeschaut, ja. Haben ein bisschen zugeguckt bei so 1, 2 Runden hier auf der BerlinCon und es ist wirklich reines Partyspiel.
Ja, und der Designer hat auch gesagt, er kommt aus Indonesien und bei denen gehen halt so, Martin Ang heißt er übrigens, das ist für Indonesier sind so Partyspiele das große Highlight und das wird da viel gespielt und dafür hat er das Spiel halt auch ausgelegt. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ich meine, einerseits ist es halt tatsächlich außerhalb unseres engeren Fokuses oder unserer Bubble, wie man so schön sagt. Andererseits war es aber tatsächlich so, dass sehr viele darüber diskutiert haben, ob Cozy Stickerville mit diesem, ich kann es nur eine begrenzte Anzahl von Partien spielen, wirklich, ja, zulässig ist jetzt zu hart formuliert, aber die Leute hatten schon Bedenken, dass das ja im Sinne der Nachhaltigkeit nicht so wirklich cool ist und eben auch für den klassischen Familienvater, der für Weihnachten das Brettspiel sucht, ist das vielleicht auch nicht die beste Wahl, weil der will ja eigentlich was Langfristiges, was über das ganze Jahr hinweg gespielt werden kann, was bei Cozy Stickerville ja definitiv nicht der Fall ist.
Ja.
dass wir das vielleicht ein bisschen fehlinterpretiert haben, als ja, die Entscheidung ist eigentlich irgendwo zwischen Cozy Stickerville und Morty Sorti und dieses Dito einfach aus dem Auge verloren haben.
Ja, und ich hatte im Vorfeld habe ich eigentlich so gedacht, okay, also nehmen wir mal das Partyspiel raus, ja. Mhm. Dann ist die Wahl zwischen einem eher konservativen Ansatz, nämlich Morty Sorti, denn Morty Sorti ist ein super Spiel, also mir gefällt es auch richtig gut. Wir haben es auch tatsächlich jetzt mal geordert, weil es war auf der Berlin, konnte ich mir zu bekommen. Aber es ist halt schon so ein traditionelles Spiel, wie es seit Jahrzehnten halt gemacht wird. Ja, also da geht es halt um einen Magieshop, da muss man irgendwie Tränke sortieren, man muss irgendwie Zahlen rein, also da ist jetzt keine große.
Da ist keine Innovation, genau, dass da ein neuer Mechanismus oder ein neues Gadget oder irgendwie dazugekommen wäre.
Wohingegen Cozy Stickerville ja tatsächlich einen komplett anderen Ansatz fährt und sagt, also erstmal hat man ja dieses Konzept mit den Aufklebern, das heißt, man verändert das Spielmaterial. Das ist ja schon mal eine Sache, die vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren absolut undenkbar war.
Ja, und die halt gerade auch mit den Legacy-Spielen ja gerade hoch im Kurs steht, dass man sowas hat, wo man verändert.
Und auf der anderen Seite ist Cozy Stickerville ja auch so ein Wohlfühl-Ding. Das ist ja, du kannst ja irgendwie nicht verlieren bei diesem Spiel. Ne? Es geht ja darum, irgendwie eine coole Zeit zu haben und da einfach dein Dorf aufzubauen.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein bisschen anderer Ansatz als so das traditionelle Brettspiel, sage ich jetzt mal.
Genau, ja. Und der Designer hat ja auch tatsächlich gesagt, dass er so ein bisschen die Idee hatte, so dieses Feeling von Animal Crossing und diesen Farmerspielen, die ja gerade sehr hoch im Kurs sind bei den kleinen Konsolenspielen, sowas eben in die Brettspielwelt zu holen vom Feeling her.
Ja, und das ist übrigens Cory Konietzka. Das ist derselbe Designer, der auch ganz viele Arkham Horror-Spiele gemacht hat und Battlestar Galactica. Und auch Star Wars Rebellion und sowas. Also total vielseitig, vor allen Dingen von so einer relativ starken Einschlag von so American Trash, also relativ konfliktbehaftete Spiele, wo es irgendwie um Area Control geht und Armeen, die gegeneinander kämpfen oder Personen, die irgendwie sich gegenseitig auf die Nuss hauen. Und dann jetzt kommt so ein cozy Sticker-Building, wo man irgendwie ein friedliches Dorf baut.
Ja, wobei.
Sehr, sehr vielseitig, der Mann.
Ja, wobei da ja auch sehr lustig war. Er wurde dann ja gefragt, ob er in seinem Cozy Stickerville wohnen möchte und hat er gleich gesagt, nee, weil er hat wohl ein mit Müllhalden und Trash überladenes Stickerville gebaut gehabt.
Ja, das war auf jeden Fall, hat mich schon überrascht, dass Dito das mitgenommen hat. Da hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht. Ich würde sagen, so von der Gesamtschau des diesjährigen Spiels des Jahres, ich fand den Jahrgang sehr, sehr stark.
Absolut.
Ja. Es gab viele Leute, die gesagt haben, nee. Ich fand die Nominierten und auch die auf der Longlist, fand ich, da waren extrem starke Spiele dabei. Ich bin jetzt nicht mit jedem Spiel da einverstanden. Ja, also so ein Take Time beispielsweise, da wisst ihr ja, da können wir auch nichts mit anfangen. Ja,
das
hat überhaupt nicht gezündet bei uns.
Das ist aber auch, es zündet bei ganz vielen anderen. Ja. Und das ist ja auch eben das, was so cool ist am Brettspielmarkt, dass es für jeden Gusto eben unterschiedliche Spiele auch einfach gibt.
Ja, und deswegen finde ich das Line-Up, das wir dieses Jahr hatten, richtig gut. Und da haben schon Spiele jetzt gewonnen, die von verdient bis okay sind für mich. Und ich finde, es gab schon deutlich schlechtere Jahrgänge. Dito hat gewonnen, okay, aber
ja, aber wir müssen ehrlich sein, wir können da eigentlich gar nichts zu sagen, weil wir spielen solche Spiele grundsätzlich nicht. Das heißt, wir haben auch keinen Vergleich, ob das jetzt irgendwie besser oder schlechter ist als ein So Clever oder wie die anderen Dinger da alle heißen. Wir spielen solche Spiele einfach nicht. Also können wir auch nicht sagen, ob das jetzt besonders gut oder nur Mittelmaß ist.
Der Unterschied zwischen den zu vorigen Jahren war, dass in den vorigen Jahren habe ich immer gesagt, naja, okay, das gewinnt eins davon. Dorfromantik war vielleicht eine Ausnahme, das war ein super Ding. Aber so richtig mitgerissen hat mich die Abstimmung, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren nicht so richtig. Ja?
Mhm.
Zumindest in den meisten Fällen. Dieses Jahr habe ich wirklich gedacht so, verdammt, wenn ich jetzt gefragt werde, bin ich jetzt für Bossfighters QR oder für Rebirth? Was soll ich denn da antworten? Ja, ich finde irgendwie die beide richtig gut.
Ja, ja.
Kann man nicht zwei Preise vergeben? Ihr kennt ja dieses Video mit dem doppelten Gold.
Und dann gibt es halt einfach kein Bronze.
Is it possible that we can get two? Ja? Das hätten auf jeden Fall beide Spiele diesmal verdient. Und ich glaube, Morty Sorti wäre auf unserem Radar auch gar nicht aufgetaucht, wenn es nicht oder so deutlich aufgetaucht, wenn es nicht nominiert gewesen wäre.
Ja, und also absolut. Erst als es auf der Nominierungslistung dann auch aufgetaucht ist, habe ich genauer hingeguckt. Ich hatte es zwar vorher schon ein, zwei Mal durch meinen Feed fliegen sehen, aber ich habe das auch ehrlich gesagt vom Cover her mehr als so ein Kinderspiel eingestuft und gar nicht realisiert, dass das durchaus anspruchsvoll ist.
Ja, der Titel und ein Familienspiel ist. Der Titel und das Cover suggerieren schon so ein bisschen Kinderspiel, aber es ist definitiv kein Kinderspiel. Lasst euch da nicht abschrecken. Ja? Das ist ein richtig schönes Familienspiel. Und ich würde fast sogar sagen, es ist vielleicht sogar so im oberen Drittel von der Komplexität bei Familienspielen.
Ja, wobei ich denke, da kann man schnell den Einstieg finden, aber da ist halt auch viel Luft nach Lernkurve hinlegen und ein bisschen ins Grenzgrübeln geraten.
Ja. Gut, das war die Preisverleihung für Spiel des Jahres. Da gibt es dann halt noch so ein bisschen Branchen-Event, waren wir auch, und da haben wir noch ein bisschen geredet und sowas. Ja, dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
So. Ja, was wir jetzt Spannendes in dem Kontext haben ist, ich habe auf dem BerlinCon zufällig den Designer von Morty Sorti erwischt.
Genau.
Und habe mir den gleich mal vors Mikrofon gezerrt und ein kleines Interview mit ihm geführt.
Genau, aber denk dran, das haben wir geführt vor der Preisverleihung.
Genau, der wusste noch nicht, dass er nicht gewinnt, aber er wusste auch nicht, dass er nicht gewinnt. Also, ihr wisst ja schon.
Genau.
Ich habe mir ja gerade bei Switch Spiele den Markus geschnappt, der hat Morty Sorti entwickelt. Hallo Markus, wie geht es dir?
Sehr, sehr gut. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich, dass Morty Sorti zum Spiel des Jahres nominiert ist. Bin gerade aus Wien mit dem Nachtzug angekommen und jetzt gleich als erstes hier auf die BerlinCon gefahren.
Oh, da bist du bestimmt ganz schön geschafft und ganz schön aufgeregt. Für unsere Hörer, gib doch mal einen ganz kurzen Abriss. Worum geht's in Morty Sorti?
In Morty Sorti seid ihr die Lehrlinge im berühmten Zauberladen von Morty Sorti. Und dort ist es eure erste Aufgabe, die Regale mit magischen Zutaten einzuräumen. Aber die Zutaten wollen nicht irgendwie sortiert werden, sondern die müssen entsprechend bestimmter Vorschriften eingeräumt werden. Zum Beispiel müssen die Zahlen aufsteigend sein, dann gibt es bestimmte Zutatenfarben. Wenn man da möglichst viele hat, kriegt man mehr Punkte. Und so versucht man, bestimmte Bedingungen zu erfüllen, um am Ende die meisten Punkte zu holen.
Das klingt ja super spannend, so ein bisschen logistisch. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, daraus ein Spiel zu machen?
Also vielleicht kennen einige Zuhörer oder Zuhörerinnen den berühmten Naschmarkt in Wien. Und dort bin ich durchgeschlendert und mich hat das fasziniert, wie schön die Regale dort immer sortiert sind. Es sieht wahnsinnig schön aus, wenn man da durchspaziert. Und das hat mich motiviert, ein Spiel zu machen, bei dem es auch ums Sortieren geht. Und dann, das habe ich Schmidt-Spiele vorgestellt, die waren sehr begeistert. Die haben aber zu Recht angemerkt, dass das Einräumen von Oliven und Chilis für Familien und Kinder vielleicht nicht so interessant oder spannend ist. Und deshalb haben wir uns auf den Zauberladen geeinigt.
Ja, super coole Idee. Ich mag ja alles, was so mit Fantasy und Science Fiction zu tun hat. Und Zaubertränke sortieren ist auch immer cool. Und wie lange hast du gebraucht von der ersten Idee, oh, Naschmarkt cool, und dem Spiel, dass das jetzt rausgekommen ist?
Das hat sich insgesamt ein bisschen über 2 Jahre hat's gedauert. Am Anfang war das Spiel nicht wahnsinnig gut. Ich habe dann lange daran gearbeitet, bis ich selbst soweit zufrieden war, um es eben Verlagen vorzustellen. Und dann habe ich nochmal mit Schmidt-Spiele gemeinsam wahnsinnig intensiv und viel daran gearbeitet, sodass am Ende jetzt das Spiel, dass es jetzt ist, geworden ist.
Ja, vielen Dank für das kurze Interview. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei der Verleihung morgen Abend.
Danke und viel Spaß auf der BerlinCon.
Ja, BerlinCon, reden wir nochmal darüber. Ich fand die BerlinCon dieses Jahr wieder richtig gelungen. Die Veranstaltung wird meiner Meinung nach immer besser. Ja. Und ich kann auch relativ klar festmachen, warum ich das denke. Also vom Format und so weiter hat sich vom letzten Jahr eigentlich gar nicht so richtig was geändert. Es hat auch von der Menge an Ständen hat sich auch nicht wirklich was geändert. Es sind beide Hallen voll, also es gibt halt eine große Halle und eine etwas kleinere Halle, und beide Hallen waren im Wesentlichen genauso gefüllt wie letztes Jahr auch. Also es gibt da keinen wesentlichen Zuwachs an Ausstellern und so.
Ja, was sich geändert hat, ist die Fläche für die Prototypen. Die ist ja schon deutlich gewachsen.
Genau, die ist ungefähr doppelt so groß geworden.
Mhm.
Und es sind jetzt, glaube ich, 47 Prototypen waren da.
Genau.
Da waren auch ein paar spannende dabei. Wir haben da ein paar uns angeschaut. Und bei dem Prototypenpreis der Goldenen Tatze hat ja auch eins gewonnen, nämlich das Overlord. Und das sieht alles ziemlich cool aus. Und ich könnte mir vorstellen, bei dem Overlord, dass das vielleicht tatsächlich dann bei einem Verlag landet, weil das ja auch ein relativ kleines Spiel ist. Ja, vielleicht reden wir kurz über diese Prototypen mal als erstes. Wir haben ein Spiel ausprobiert, das war so ein Footballspiel. Da war ich total gespannt drauf, ja.
Michael hat das gesehen, ja. Oh, geil, endlich ein Football.
American Football als Brettspiel. Ja. Das gibt es nämlich nicht, ja. Und der Autor saß da und der hat auch gesagt, ja, ich wollte so ein Spiel spielen, das gab es einfach nicht. Und
dann habe ich es halt selbst gebaut.
Genau,
dann
habe ich es halt selbst gebaut. Ist ja auch total cool, ja. Und also das Spiel hat ein paar echt coole Elemente drin und ich sag mal so, das ist ein komplexes Spiel, ne? Das war schon deutlich Expertenniveau.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, Football ist jetzt ja auch nicht gerade trivial.
Ja. Ich finde, solche Spiele muss es, also ich sag's anders. Es muss endlich mal ein Brettspiel mit American Football-Thematik geben, das nicht Blood Bowl Team Manager heißt. Ja? Das ist echt nötig. Also Verlage, bitte hier, nehmt doch mal mit dem Mann da Kontakt auf.
Ja, und helft ihm vielleicht noch ein bisschen so den ein oder anderen Hirnzirbler, den er da hat, wo er sich ein bisschen in seinen Träumen verlaufen hat, das noch mal ein bisschen glatt zu bügeln.
Man hat schon deutlich gemerkt, dass es noch ein Prototyp ist. Haben wir eigentlich den Titel von diesem Spiel hier? Wir schreiben es in die Shownotes noch mal rein. Da schreiben wir auch den Link rein zu dem Spiel. Das hatte halt noch so ein paar Ecken und Kanten, muss man ganz klar sagen. Aber dafür ist es halt auch ein Prototyp, ne? Und die Ideen waren aber schon ganz lustig. Also beispielsweise ist es halt schon so ein expertiges Spiel, wo man halt mit Karten spielt, die dann die entsprechenden Spieler symbolisieren und sowas. Und dann hat man irgendwie Würfel auch mal, mit denen man den Zufallselement ein bisschen reinbringt und so. Aber dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo man so ein Field Goal machen muss, ja? Oder so ein Punt, wer das jetzt kennt beim American Football. Und dann hat man plötzlich so eine Dexterity-Element. Also man muss irgendwie tatsächlich so einen kleinen Plastikball durch die Beinchen von dem Plastikspieler kicken. Und dann durch das Field, also dann halt das. Also,
je nachdem, ob du jetzt einen Touchdown brauchst, musstest du halt auf die Touchdown-Linie werfen oder du konntest auch ein Field Goal in bestimmten Situationen haben. Dann wurde halt für das Field Goal so dieses U aufgestellt und dann musstest du versuchen, da durchzuschießen.
Ja, wobei ich muss sagen, also das Field Goal, da muss man auch relativ hoch schießen, ne? Also das Suchen und Aufheben dieses winzigen Plastikballs auf dem Boden. Als zentrales Spielelement. Das sollte man vielleicht doch mal überdenken.
Ja, oder aber vielleicht sollte er einfach einen Zehnerpack oder so bei der Packung dazulegen, für den Fall, dass Bälle verschwinden.
Da fehlt einfach das obligatorische Netz, das es im Stadion ja auch gibt.
Ja, das wäre natürlich auch noch eine Option.
Naja, egal. Zu viel von diesem einen Spiel. Ja, um nochmal zurückzukommen auf den, ich glaube, die Prototypen, da haben wir behandelt, ja?
Ja,
ich guck mal so rüber zu Jutta hier.
Ich würd sagen, wir erwähnen noch gerade die beiden anderen, die bei dem Sonderpreis von der Goldenen Tatze erwähnt wurden. Nämlich das eine war Scuba oder so ähnlich. Da ging es ums Tauchen. Da musste man eben schöne Taucheindrücke Drücke sammeln. Das sah auch super schön aus, könnte ich mir vorstellen.
Das sah auch schon ziemlich fertig aus, sag ich mal. Das hatte schon das Kartenartwork und sowas, das sah schon so aus, als ob das eigentlich schon ein fertiges Spiel ist.
Ja, und beim dritten, das war das Spiel, das irgendwie so schlecht erklärt wurde. Da ging es darum, dass man gemeinschaftlich die einen versuchen, die Bank auszurauben, die anderen versuchen, den Bankraub zu verhindern. Und es gab da so ein Element, so ein Hidden-Element, dass man nicht weiß, was die anderen tun. Und so wirklich verstanden haben wir nicht, wie es funktioniert, aber das sah auch vielversprechend aus.
Ja, kommen wir nochmal zurück zur BerlinCon insgesamt. Also ich fand die diesmal noch mal besser als letztes Jahr. Auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, und wir haben uns mit ein paar Kollegen auch unterhalten, und die hatten ein ähnliches Gefühl, dass die BerlinCon von den Verlagen tatsächlich jetzt mal langsam ernst genommen wird. Insofern, als dass die Verlage auch mal Neuheiten auf der BerlinCon präsentieren und sich das nicht aufsparen für Essen oder für die GenCon zum Beispiel. Oder das schon vorher auf der UKGE machen. Das heißt, ich habe dieses Jahr das erste Mal mehrere Verlage gesehen, die tatsächlich ihre Neuheiten hier präsentiert haben. Und halt nicht gesagt haben, wir machen das auf der GenCon. Ja? Und das finde ich echt schon ganz schön cool.
Was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, ist der Move mit der Goldenen Tatze, die ja tatsächlich sagt, du kannst den Preis nur gewinnen, wenn das Spiel auch auf der BerlinCon käuflich erwerbbar ist. Und das hat dazu geführt, die haben am Freitag die Nominierten verkündet, die dann eben am Samstagabend wurde dann eben der Gewinner verkündet. Und ein Spiel war tatsächlich nicht auf dem BerlinCon verfügbar und damit war das Spiel disqualifiziert.
Ja. Weißt du, welches das war?
Ja, dieses geschickt gefädelt, eingefädelt.
Okay. No, nun gut. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über unseren Lauf und über die Messe und was wir da so gesehen haben. Das erste, was ich direkt am Anfang gesehen habe, war das neue King Domino von Pegasus. Da gibt es ja eine Neuauflage, die mit einem neuen Artwork daherkommt. Und was mich daran überrascht hat, das Original King Domino war ja in so einer, das war in so einer normalen Katan-Box. Das neue King Domino ist in so einer deutlich geschrumpfteren Box. Mhm. In so einer Box, wo normalerweise so zwei Spielerspiele drin sind. Das ist also deutlich geschrumpft. Aber ich finde das neue Artwork richtig cool. Ja. Jo, dann haben wir bei Asmodee Helden gesucht. Gespielt. Das war nur so mäh.
Also es war kein schlechtes Spiel, aber es war halt für uns war es halt tatsächlich zu simpel, zu einfach und die Idee hat irgendwie, hat uns mit Fragen zurückgelassen. Die Idee ist, dass man seine eigenen Karten nicht sieht, aber der andere sieht die Karten, aber der andere hat gar nichts davon, dass er deine Karten sieht. Ja, insofern.
Also die Story ist, wir sind, das ist übrigens das neue Spiel von Lookout Games, da gibt es einen Turm von einem Magier und der Magier ist ein bisschen schläfrig und schläft eigentlich die ganze Zeit und wir wollen uns mal dem seinen Turm angucken, und zwar von innen, und wollen dem ein bisschen Schätze abnehmen.
Aber wir müssen leise sein, weil wie gesagt, der schläft, wir wollen ihn nicht aufwecken.
Und dazu müssen wir halt ein Team von Helden, nämlich Heldengesucht, zusammenstellen, die halt diesen Turm looten, mehr oder weniger, und da halt Sachen mitnehmen. Übrigens fände ich das cool, wenn dieses Spiel könnte man auch super auf so Brettspiele, wir wollen auf die Messe gehen und ohne, dass die Ehefrau es merkt, möglichst viele Spiele mit nach Hause nehmen.
Ja.
Das wäre doch mal richtig cool. Ja. Das wäre doch mal ein Thema. Na egal, auf jeden Fall, dafür muss man dann halt diese Helden zusammenstellen und dann haben die halt einen Geräuschwert und dann kann man die halt reinschicken und dann machen die halt Dinge und nehmen dann Schätze mit, je nachdem, wie weit sie kommen. Und ja, das.
Ja, es gibt halt noch so Effekte, dass man Geräuschwerte eben ausschalten kann, wenn man eben zwei vom gleichen Typ irgendwie ins Rennen schickt. Aber also es war halt, ja, es war nett, es hatte dieses Zufallselement drin, weil du eben nicht weißt, was für Karten du überhaupt auf der Hand hast und du dann eben so ein bisschen zocken musst. Habe ich hier was mit einem niedrigen Wert und gehe auf Glück oder nehme ich lieber was aus der Auslage raus? Aber es ist halt ein kleines Kartenspiel und es war halt relativ easy.
Ja, dann haben wir Morty Sorti gespielt. Das fanden wir richtig gut. Da gibt es noch mal eine Review von uns demnächst. Das haben wir uns
sobald wir gemacht. Das Spiel haben und dann noch mal in unterschiedlichen Konstellationen gespielt haben.
Genau, dann haben wir den Goldenen Wurf gemacht. Normalerweise bin ich ja irgendwie, ich habe mir ja abgewöhnt, so Schnäppchenspiele mitzunehmen, weil das sind meistens genau die Sachen, die dann zu Hause rumliegen und die man wieder loswerden will.
Ja.
Aber da muss man sagen, der Feuerland hatte ein echt gutes Line-up bei dem Goldenen Wurf. Also die hatten tatsächlich in der untersten, also musst du den 30-seitigen Würfel würfeln, um erstmal zu erklären, was es überhaupt ist, der Goldene Wurf. Also man bezahlt 20 Euro und dann würfelt man mit einem 30-seitigen Würfel und der 30-seitige Würfel zeigt an, was man bekommt. Und in der untersten Kategorie, also 1 bis 11, hatten sie zum Beispiel Würfelwelten von Stonemaier Games, die Flügelschlag-Asien-Erweiterung, ich glaube, das ist die Asien-Erweiterung. Ach nee, das ist das Fan-Art-Pack, sorry. Das Fan-Art-Pack. Dann hatten sie von 12 bis 22 hatten sie Tauschrausch. Das ist auch von Stonemaier, dieses
Briefmarkensammelding.
Briefmarkensammelding. Libertalia hatten sie da. Und dann in den höheren Kategorien gab es noch Gaia Project, einmal mit Erweiterung.
Forestry.
Black Forest. Und
ach so, Black Forest.
Das ist nicht Forestry. Das heißt, Forestry ist bei Pegasus.
Ja.
Black Forest, ein extrem gutes Spiel. Und ganz oben hatten sie noch Tapestry mit einer Erweiterung und Viticulture mit einer Erweiterung. Also super, super Sachen, ja. Und da haben wir gedacht, okay, da machen wir doch jetzt mal mit. Ja? Und dann hat Jutta geworfen und hat direkt irgendwie einen Tauschrausch mitgenommen. Und dann haben wir uns noch überlegt, was ist Libertai oder Tauschrausch? Haben wir beides nicht? Finden wir beides spannend? Nehmen wir doch Tauschrausch. Und dann meinte Jutta so, ach, soll ich noch mal? Und das war dann wieder so ein FOMO-Ding, ja, wo na gut. Und dann haben wir halt das, dann hat Jutta nochmal gewürfelt und hat nochmal, ich glaube, eine 21 gewürfelt oder so.
Ja, ich war eins drunter unter der nächsten Kategorie.
Genau. Und dann gab es noch Libertalia. Womit wir auch schon über einen Teil von unserem Loot geredet haben.
Genau.
Ja, wir haben übrigens mit Feuerland auch ein bisschen gesprochen, denn die hatten ja das Greenwood is a Lie Spiel. Und das hatten die nicht zum Verkauf, logischerweise. Das kommt erst im im Oktober raus, aber sie hatten ein Exemplar da zum Ausprobieren und da haben wir mit Feuerland gesprochen über dieses Spiel und da hören wir doch mal kurz rein.
Feuerland hat was Spannendes im Angebot. Wir sitzen hier mit dem Bastian von Feuerland. Warum ist Greenwood eine Lüge?
Greenwood wird von den Druiden der Insel als das große, schöne Urlaubsparadies vermarktet, wo man die Sonnenuntergänge genießen kann und schönen Kreaturen zuschauen kann, die dort herumfleuchen. Aber diese Kreaturen werden leider gegen ihren Willen dort gefangen gehalten. Und die Spieler sind in diesem Spiel sozusagen die Rebellen, die diese Wesen befreien wollen.
Spannendes Spielmaterial, sage ich jetzt mal. Also Double-Layer-Boards, in die man auch was reinlegen kann. Was sind denn so die Kernmechaniken von dem Spiel?
Kernmechaniken. Wir haben wie immer einen Entscheidungszwang. Es gibt, wir wollen so vieles machen und müssen uns trotzdem entscheiden, was wir tun. Zum Beispiel, dass wir in der ersten Runde 3 von 4 Aktionen machen können, aber wir müssen immer entscheiden, was wollen wir diese Runde nicht machen. Wir müssen dann einmal Ressourcen sammeln, das sogenannte Wissen, um damit die Kreaturen befreien zu können. Und wir müssen uns bei jedem unserer Gefährten immer entscheiden, wollen wir ihn für seine Fähigkeit benutzen, wollen wir damit eine Standardaktion ausführen. Das ist immer wieder spannend. Es gibt Bedrohungskarten, die Druiden, die sind natürlich nicht happy damit, dass wir diese Wesen befreien. Die sind uns auf der Spur und wir müssen immer schauen, ob wir uns mit diesen Bedrohungen, ob wir damit klarkommen oder uns dagegen schützen, was halt wieder was kostet. Ja, wir haben ein Schiffstableau, wo wir die Wesen dann befreien und da haben wir so ein kleines Puzzle-Element, dass wir die dort da reinpuzzeln müssen, um dort auch Sachen freizuschalten. Das wären so die Hauptelemente.
Ist aber kein Koop-Spiel, das heißt, jeder von uns ist eine eigene Rebellenfraktion, die ihre eigenen Ziele verfolgt, richtig?
Das ist richtig. Es geht im Grunde um erstmal die meisten Siegpunkte zu sammeln, also am erfolgreichsten die Fraktion zu sein, die am erfolgreichsten ist, die Wesen zu befreien. Was allerdings so ist, die Fähigkeiten, die jede Fraktion mit sich bringt, die stellen allen anderen auch zur Verfügung. Und auch wenn es nicht Koop ist, so ist es doch jedes Spiel ein anderes, je nachdem, welche Fraktionen dabei sind. Die Fähigkeit, die ich im letzten Spiel hatte, kann ich jetzt nicht mehr nutzen, weil dieser Clan nicht mehr im Spiel ist.
Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, mal was anderes bei den Waldwesen sozusagen, mit einem neuen Twist sozusagen. Wann wird das Ganze erscheinen und für wie viele Spieler ist es, was sind so die Nebenbedingungen sozusagen?
Genau, das Spiel kommt in Essen raus, also in Essen werden wir es zum ersten Mal verkaufen, hier in Berlin zeigen wir es zum ersten Mal zum Testspielen und dann nach Essen kommt es in den Handel. Es ist für 1 bis 4 Spieler und Spielerinnen und was hat es noch? Rahmenbedingungen? Ja, Spieldauer, es ist halt ein Expertenspiel, entsprechend dauert es auch ein bisschen. 2-3 Stunden kann man dann in voller Besetzung auf jeden Fall, muss man einplanen.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir werden im Herbst dann auf jeden Fall mal hier Rebellen spielen und die Fabelwesen befreien. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, dann sind wir weitergelaufen. Das Ganze ist natürlich in mehreren Anläufen passiert. Wir sind immer zwischendurch mal wieder zurück ins Hotelzimmer, haben was getrunken und so, denn die Getränke und so weiter sind, ja, messetypisch extrem teuer. Und wir hatten hier, ich meine, wir sind ja aus Bonn, ja, und Bonn ist ja eher so Provinz, wenn man es mal so will. Ja? Und wenn man hier in so eine große Hauptstadt kommt, ja, dann ist man das einfach nicht gewohnt, wie gut hier die Abläufe funktionieren. Ja? Wir haben irgendwie was vom Supermarkt gebraucht, da dachte ich, ach komm, dann bestellen wir uns das einfach doch mit so einem Lieferdienst, ja. Und dann haben wir den Lieferdienst geordert, um die Supermarktsachen zu holen.
Und da stand irgendwas von wegen 30 bis 45 Minuten.
Und da gab es halt irgendwie so, diese Apps machen ja immer noch so, wollen Sie noch nicht noch das mitbestellen? Und da gab es halt noch eine Cola, ja, so eine kalte Cola. Da dachte ich, komm, eine kalte Cola nehme ich jetzt mit. Ja. Und dann haben wir die reingetan. Ich habe die App noch nicht ganz geschlossen. Es hat wirklich so 10 Minuten gedauert. Und dann klingelte das Telefon, dass der Bote unten im Hotelfoyer ist. Ich sage, okay, das ging ja schnell. Und ich muss mal sagen, wenn ich irgendwie hier auf dem Berlin-Con bin, also wenn ihr auf den Berlin-Con geht, ja, kleiner Tipp des Reisenden, wenn ihr da irgendwie was trinken oder essen wollt, wenn ihr eine Pizza haben wollt oder
und
sowas.
Und einfach knapp bei Kasse seid oder euch die Schlange am Pizzastand einfach zu lange ist.
Und die Pizza mit Sicherheit nicht die beste Pizza ist, die es da hier bei der.
So schlecht sah die jetzt nicht aus, aber wir haben sie nicht probiert.
Ich glaube, es ist einfacher und wesentlich günstiger, wenn ihr einfach vorne euch ins Foyer im Hotel setzt, dann über Eats oder Lieferando oder irgendeine App irgendwas bestellt und einfach 10 Minuten wartet und es einfach direkt zu euch ins OE getragen wird. Ja? Und ich habe zu Jutta gesagt, ich glaube, es ist einfacher und wesentlich kostengünstiger, wenn du einfach Cola bestellst per Flink, als irgendwie bei der Messe das zu kaufen. Na gut. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir sind also zwischendurch was trinken gewesen, auf dem Zimmer sind die nächste Runde gegangen und Michael hatte schon vor Wochen durch seinen Feed wabern sehen, das Spiel Drachenpups und Tollkirschkern. Und schon allein der Titel ist ja geil.
Genau, ich fand den Titel total gut. Und wir hatten das auch in unserer News-Folge damals. Ralf Zurlinde ist der Autor. Und das haben wir dann mal ausprobiert. Und es ist ein klassisches Kinderspiel. Und es ist ein Kinderspiel, das man nicht mit Kindern spielen sollte, außer man ist Frust gewohnt. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich das mit meiner kleinen Nichte spiele, da habe ich
sowas. Die gar nicht mehr so klein ist und die eigentlich aus der Zielgruppe schon rausgeplumpst ist.
Ja, selbst jetzt.
Ja.
Ja, wäre ich da absolut chancenlos. Denn
ein Merkspiel.
In diesem Spiel macht man Folgendes. Man muss Trankzutaten sammeln. Und da gibt es halt so Plättchen, auf denen die Trankzutaten drauf sind. Da gibt es halt Pilze und
Wasser und
also irgendwelche Dinge.
Kirschen.
Halt, ja? Kirschen, genau, und sowas. Also verschiedene Trankzutaten. Und das Problem ist, die ganzen Trankzutaten sind im Keller. Und im Keller fällt öfters mal das Licht aus. Und im Keller gibt es aber auch Fledermäuse. Und dann gibt es ein Tableau, da werden aus 4 Teilen mit dieser Keller zusammengesetzt. Und jedes Kellerteil ist ein 3x3 Quadratmuster. Und auf diesen Feldern sind halt irgendwelche Dinge abgedruckt, wie zum Beispiel die Zutaten oder die Fledermäuse oder die Kessel. Die Kessel braucht man, um den Trank dann zu brauen. So, und das Ganze ist in so einer buchähnlichen Tableau-Schablone drin. Und die hat oben so ein Slot, ja,
Cover,
so ein Schiebeding.
So, ja. So ein Schiebecover.
Und da kann man das Ganze, diese Plättchen, wo die Zutaten so weiter aufgedruckt sind, einfach abdecken, indem man halt so diesen Schieber drüber schiebt. Und das symbolisiert, wenn das Licht ausgeht.
Mhm.
So. Und jetzt kommt die Challenge. Ja. Jeder hat 5 so Holzmarker. Und dann wird ein neuer Plan aufgelegt. Es werden immer so 2 von diesen 4 Kellerplättchen ersetzt. Ja. Und dann stehen da halt irgendwo Symbole drauf. Also hier ist irgendwie ein Schleim und hier ist irgendwie eine Kirsche und hier ist irgendwie
ein Pilz.
Pilz und hier ist eine Fledermaus. Und hier
da ist dann der Kessel.
So, und dann entscheidet derjenige, der gerade der Startspieler ist, wann es soweit ist, dass man das Licht ausmacht, indem man den Schieber reinschiebt. Dann sieht man halt gar nichts mehr. Man kann aber noch die Felder sehen. Das heißt, man sieht noch, da ist ein Feld, aber man sieht nicht mehr, was da drin ist. Und dann muss man abwechselnd halt seine Holzmarker auf die Felder legen. Man darf nicht die Fledermäuse erwischen. Wenn man die Fledermäuse erwischt, ist die Runde für einen vorbei am Ende. Also kriegt man gar nichts.
Dann geht man leer aus.
Genau. Und ansonsten bekommt man halt die Zutaten. Die gibt es dann in so Holzmarkern wieder. Und wenn man die Zutaten alle zusammen hat, die man für einen Trank braucht.
Und auch auf einem Kessel steht.
Genau. Und auch auf einem Kessel steht. Dann darf man diesen Trank brauen. Und dafür gibt es dann Siegpunkte. Total einfaches Spiel.
Es gibt natürlich auch ein paar Felder, wo gar nichts drauf ist. Dann hat man halt zwar keine Fledermaus erwischt und spielt weiter, aber man kriegt halt auch nichts.
Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich einmal mit Annika Memory gespielt habe, als ich so, weiß nicht, 4 war oder so.
Mhm.
Und es war eine sehr frustrierende Angelegenheit für mich.
Ja.
Nicht nur, dass sie genau wusste, wo was ist, ja, und ich irgendwie gar nicht, hat sie auch immer noch so gesagt,
aber
ach, Onkel, hier ist das doch. Und hat es quasi für mich mitgespielt. Ja. Also,
das war sehr nett von deiner Nichte.
Ja, war sehr nett, ne? Also das, ich fand das Spiel ganz cool. Es ist halt ein Kinderspiel, ne? Also ich
würde
es jetzt nicht für uns kaufen wollen, weil dafür ist es dann einfach ein bisschen zu simpel. Aber ich finde das Cover total schön. Ich finde den Titel cool und das Konzept ist halt kinderspielmäßig auch cool.
Ich bin halt am Überlegen, wir hatten neulich so die Situation, wo wir festgestellt haben, wir haben eigentlich wenig Spiele für Kinder bis 8. Vielleicht wäre das so eins, dass man sich ins Regal stellt für solche Notfälle. Wir haben Kinder unter 8 zu Besuch und müssen was spielen.
Ja, naja, vielleicht. Mal gucken. Also wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt, das ist halt so ein schöne Variation von Memory, würde ich sagen. Ist das,
mhm.
Ne? Dann haben wir gespielt Roter Norden.
Ja, da waren wir wieder mal beim schlechtesten Brettspielerklärer, den es so gibt. Aber da gibt es leider sehr viele von.
Ja, gut, ich meine, also wir haben schon schlechtere gehabt. Aber so richtig optimal war das nicht, die Erklärung. Das ist ein Spiel, da sind wir ein Wikinger-Clan und wir müssen Außenposten einnehmen. Und das ist mehr oder weniger ein Beatspiel. Ja, das kommt in so einer ganz kleinen Box daher. Das Artwork ist so comic-mäßig Wikinger. Sieht cool aus, ja. Die Vorposten sind so große Pappkreise, also so Scheiben.
So Bierdeckel groß,
genau, so
ungefähr.
Bierdeckel groß. Sieht alles ganz cool aus, kommt im Oktober auf Deutsch, ist schon auf Englisch verfügbar, das konnte man auch kaufen.
Mhm.
Und fand ich ganz spannend, werde ich mir vielleicht nochmal angucken, wenn das mal in Deutschland raus ist tatsächlich.
Ja, was ich ausgesprochen lustig fand, der Dude hat das mit uns gespielt und war dann relativ perplex, als ich gleich zwei Außenposten in der ersten Runde quasi für mich gewonnen habe. Da hat er irgendwie nicht mitgerechnet.
Ja, auch er muss diese Erfahrung machen, dass Jutta immer alle Spiele gewinnt. Da habe ich mich ja schon dran gewöhnt. Ja? Der Weg ist das Ziel, ich muss es immer sagen, der Weg ist das Ziel.
Ja, der Weg ist das Ziel.
Ja, fand ich auf jeden Fall vom Artwork her so cool, das Roter Norden. Das hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, eine ganz kleine Box, ist auch nicht so ein langes Spiel, geht relativ fix.
Ja, und da war aber auch die Aussage, dass es unterschiedliche Fraktionen gibt, sodass man da auch nochmal Varianz reinbringt. Also das ist nicht schnell ausgespielt, sage ich mal.
Dann haben wir bei Denkriesen, obwohl das ja eigentlich ein Deep-Print-Game-Spiel ist, Bounce It mitgenommen, allerdings nicht für uns. Also ihr müsst euch jetzt nicht wundern, warum wir jetzt irgendwie
ein Partyspiel kaufen, wo wir eben noch drüber geschimpft haben. Nein, wir haben das für jemanden mitgenommen.
Genau, das haben wir für den Pete mitgenommen von den Brettsägeln, der wollte das haben. Und das war am ersten Tag noch nicht verfügbar und kam erst am Sonntag.
Ja.
Irgendwie. Und deswegen haben wir das dann einfach mitgenommen. Das ist so ein Spiel, da muss man, da sind so Bällchen dabei. Und die Spielbox selbst hat so ein kreisförmiges Loch. Ja, das macht man, also, wenn man die Packung aufmacht. Und man muss die Bälle in das Loch bekommen, aber man muss vorher einmal aufdotzen. Also muss quasi.
Aber genau einmal. Man darf nicht zweimal ditchen oder dreimal, man einmal ditchen und dann in das Loch, bitte.
Also wie dieses Ping-Pong-Ball in Becher-Ding, mehr oder weniger. Und das Spielkonzept dabei ist, dass man irgendwie dann Punkte bekommt, wenn man es schafft. Aber man kann die Punkte noch erhöhen, indem man es halt nochmal schafft. Das heißt, es gibt so ein Push-Your-Luck-Ding. Und das Gemeine dabei ist, dass wenn man es halt dann doch nicht schafft, dann nimmt der Gegner in der nächsten Runde die Punkte mit. Das heißt, man muss sich mal überlegen, mache ich das jetzt noch und schenke potenziell dem Nächsten irgendwie Punkte.
Ja, also da gibt's halt zwei Faktoren. Das eine ist, dass du halt, also die Punkte werden durch, ja, wie so Pokerchips repräsentiert. Da steht dann eben drauf, wie viele Punkte du gerade kriegst. Und dann kannst du sagen, nee, ich nehme die nächsthöheren. Und das zweite Thema ist halt, wie viele Bälle habe ich noch übrig? Weil wenn ich habe eigentlich drei Bälle. Und wenn ich direkt mit dem ersten in das Loch geworfen habe, habe ich halt noch mal zwei Versuche, um den höheren zu kriegen. Wenn ich jetzt aber nur noch einen Ball übrig habe, dann muss ich halt vielleicht noch mal genauer überlegen, ob ich es wirklich noch mal versuchen will.
Ja, als nächstes waren wir bei Spielefable. Das ist ein kleiner Verlag und die bringen im Herbst ein Spiel namens Wireless raus, wo es um die Anfänge der drahtlosen Kommunikation geht. Also hier so Marconi und sowas.
Tesla.
Ja, ich weiß nicht, ob Tesla dabei ist.
Tesla war dabei.
Tesla war dabei, okay. Ja. Also das ist ein Wirtschaftsspiel mit ein bisschen Technologieeinschlag. Ist ein komplexes Expertenspiel.
Ein sehr komplexes Expertenspiel, ja, hatte ich das Gefühl.
Der Mann vom Verlag hat es auch nicht so super dolle erklärt, sag ich jetzt mal.
Ja, was ich auch sehr bezeichnend fand, ist, bei den meisten komplexen Spielen hat immer irgendwer gesessen und gespielt. Bei dem Spiel hat nie jemand gesessen und gespielt.
Ja, das weiß ich aber nicht. Ich fand das schon spannend. Ja, also wir hatten da noch was anderes vor. Und deswegen haben wir das jetzt nicht komplett angespielt. Aber ich finde das Konzept schon spannend. Ich hatte das Spiel auch schon auf dem Schirm tatsächlich. Ich habe das schon im Vorfeld mal gesehen. Und ich wollte mir das auf jeden Fall angucken. Und das sieht schon echt cool aus. Ich finde das Thema halt echt spannend, ja. Und auch die Zeit, in der es spielt. Und das, was er erklärt hat, hat auch so ein bisschen darauf hingedeutet, dass halt auch das Thema gut in das Spiel mit integriert wird, also mit so Funkwellen, die man da hat. Und dann kann man irgendwie Länder auf seine Seite ziehen und sowas. Das passt ja alles schon auch in die tatsächliche Story, die da passiert ist, und die Geschichte. Ich finde das ganze Thema halt cool. Das werden wir uns auf jeden Fall im Herbst noch mal genauer angucken.
Ja.
Und werden uns das noch mal anschauen auf das Spiel. Und da bin ich mal gespannt drauf. Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend. Ja, dann war die Goldene Tatze-Verleihung. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Da hat Jubibo. Jubibo hat gewonnen.
Ja, das ist ein sehr haptisches Spiel. Ist von einem, ich sag jetzt mal, Künstler. Quintet, das waren, glaube ich, fünf, die da mitgemacht haben.
Also wie so ein Kollektiv. Irgendwie.
So ein Kollektiv, so Magneto heißen die, glaube ich. Und da ist halt die Besonderheit, dass da eine mit taubstummen Eltern aufgewachsen ist und eine andere ist irgendwie blind und ich glaube, sie war stumm. Und die haben das zum Anlass genommen, um eben herauszufinden, wie man denn gemeinschaftlich mit diesen außergewöhnlich begabten Menschen oder eingeschränkten Menschen eben in Kommunikation treten und mit denen gemeinsam spielen kann, ohne dass man jetzt eben zwingend reden und lange erklären muss. Und das Spiel besteht aus Holzstäben, ähnlich lang wie Mikado-Stäbe, aber mit stumpfen Spitzen und Schaumstoffbällen. Und dann gibt es eben Karten, die sagen, wie man jetzt diese Stäbe irgendwie festhalten muss miteinander. Das heißt, das eine Ende ist dann vielleicht an meinem Zeigefinger und das andere an deinem Ringfinger. Und dann versucht man eben, möglichst viele dieser Stäbe so zum Halten zu bringen, ohne jetzt groß zu kommunizieren, im Sinne von miteinander sprechen, sondern halt wirklich zu gucken, wie kriegen wir jetzt diese Stäbe da gehalten.
Ja, das ist also so ein die Idee ist auch, dass man so nonverbale Kommunikation quasi zum Spiel macht. Ne?
Also, ja.
Das ist eigentlich schon ziemlich innovativ und ziemlich cool. Die anderen Nominierten waren halt zum Beispiel Bounce It oder Wine and Cheese, das wir übrigens auf unserer Spielliste haben. Der Pete von den Brettsäckeln hat das nämlich. Ich musste mich stark zurückhalten, das nicht mitzunehmen.
Ja, wir versuchen gerade unsere Spielgemeinschaft so ein bisschen auszunutzen, dass eben nicht jeder das Spiel kauft, sondern dass einer das Spiel kauft und dann alle was davon haben.
Genau. Dann war auch nominiert Arytmik.
Das ist ein Spiel mit ukrainischem Background, mit Schäfchen, genau. Und man versucht eben seine Schafe zusammenzutreiben oder irgendwie so.
Ja. Und das Night in the Zoo.
Night at the Zoo.
Night at the Zoo ist ja von Thomas Scholleck. Das ist ja der Designer von SETI. Und das haben wir dann tatsächlich am nächsten Tag auch mal ausprobiert. Und haben das zusammen mit dem Brettspielminister ausprobiert. Ja, also hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen.
So insgesamt hat uns das Spiel so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Es hat nicht so wirklich gezündet.
Das auf der einen Seite ist das Thema, finde ich, ganz lustig. Also die Idee ist irgendwie, dass Tiere nachts aus dem Zoo ausbüchsen und irgendwie einen drauf machen, mehr oder weniger, aber halt dann vor Öffnung des Zoos wieder zurück sein müssen. Und dabei müssen wir ihnen helfen. Also wir müssen ihnen quasi nicht helfen, aus dem Zoo auszubrechen, sondern wieder einzubrechen, mehr oder weniger.
Ja, wieder zurück zum Zoo zu kommen, rechtzeitig, bevor der Zoo halt wieder öffnet.
Genau, und das Ganze ist ein Plättchenlegespiel. Die Tiere stehen halt quasi draußen vor dem Zoo. Und wir müssen sie halt in die Mitte, also zum Zootor quasi bewegen. Das ist die Mitte von einem Quadratraster-Spielfeld. Und dafür müssen wir halt Plättchen legen. Und die Plättchen nehmen wir aus einem Markt. Und dann gibt es halt verschiedene Symbole auf den Plättchen, für die es auch später Punkte gibt. Verschiedene Essenssymbole zum Beispiel. Und da muss man viele verschiedene haben. Oder es gibt halt irgendwelche Sonderfunktionen, wenn man ein Plättchen legt auf ein bestimmtes Feld. Dann darf man noch eins ziehen und noch eins legen. Dann gibt es Bewegungsaktionen, die man bekommt, wenn man ein Plättchen legt. Dann dürfen sich halt die Tiere bewegen. Denn die dürfen sich quasi nur auf die Plättchen bewegen. Das heißt, wir müssen zuerst mal den Pfad bauen. Wir
müssen erstmal ein paar Plättchen haben, damit sich die Tiere überhaupt irgendwo hin bewegen können. Wir müssen
den Pfad bauen, aber gleichzeitig halt dafür sorgen, dass die Tiere sich dann auch über diesen Pfad dann halt zur Mitte bewegen. Ja, also das ist wieder so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das ist ein funktionierendes Spiel und das ist auch alles rund und so, aber es hat nicht so richtig gezündet bei mir. Es ist halt
ja, also ich denke, das ist halt auch tatsächlich eins von den Spielen, weil da gab es ja noch so Sonderfertigkeiten von den verschiedenen Tieren, die wir relativ viel außen vor gelassen haben, die vielleicht noch mal irgendwie mehr Move in das Ganze gebracht hätten oder auch eben dieses mit der Sonderbonusbewegung am Ende. Je nachdem, welche Plättchen am meisten nicht gewählt worden sind bei den verschiedenen Runden. Das waren ja alles so Sondereffekte. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du halt eine Lernkurve hast, dass du die halt mitbenutzen musst. Aber
das größte Problem, fand ich, war, dass es halt keine wirkliche Spielerinteraktion gab.
Also du hast nebeneinander hergespielt.
Genau, du hast halt wirklich nebeneinander hergespielt. Am Ende hast du geguckt, wer die meisten Punkte gekriegt hat. Und die einzige Spielerinteraktion war halt über den Markt. Ne? Also du hast halt da fünf Plättchen und dann nimmt halt jeder einen weg und die werden halt nicht ersetzt. Ne? Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Spieler dir ein Plättchen wegnimmt, das du eigentlich hättest haben wollen.
Ja.
Aber das war es auch schon mit der Spielerinteraktion. Mehr gibt es halt nicht.
Richtig.
Clever fand ich das Spielende. Also man musste nicht irgendwelche Runden tracken oder sonst irgendwas, sondern das war alles sehr natürlich, wenn dieses Überbleibselplättchen halt voll war. Also es gab unter dem Markt gab es nochmal so eine weitere Zeile mit aufgedruckten Rahmen, wo man das letzte Plättchen, das nicht genommen wird, drauflegt. Und wenn das halt voll war, war die Runde vorbei. Und das Spiel war vorbei, wenn einfach keine Plättchen mehr da waren. Also sowas finde ich ja immer sehr, sehr angenehm bei Spielen, die sich sozusagen selbst.
Wenn du so einen natürlichen Rundentracker quasi hast.
Genau, also es war bei Rooms and Roomies, war das ja auch so. Da hast du halt den Da nimmst du halt dieses Plättchen, wenn du neu bestückst, weg, ne? Und das Plättchen selbst ist dann direkt der Rundentracker.
Ja.
Fand ich auch sehr, sehr clever.
Ja, oder bei Morty Sorti war ja auch, wenn keine Fläschchen mehr, nicht mehr ausreichend Plättchen nachgefüllt werden können, dann ist auch das Spiel vorbei.
Genau. Also, das, aber trotzdem hat das halt irgendwie, also das hat nicht gezündet bei mir. Das, also
ja, außerdem hat das wieder so dieses Problem, dass seit neuestem bei vielen Spielen irgendwie. Ja,
das ist so ein Problem von dir.
Um sich greift, ja, nee, dass die Augen keine Pupillen haben und dann sehen die Tiere gruselig aus. Das hast du auch gesagt, dass du das so findest.
Ja, aber ich sag das ja nur, weil du das sagst.
Ach so, du sagst das nur, weil ich das sage. Ja, ich weiß nicht. Also
happy,
auf jeden
happy
Fall.
Happy wife, happy life.
Ja, wunderbar. Auf jeden Fall hat auch dieses Night at the Zoo bei den Tierabbildungen an den Pupillen gespart und ich finde, die sehen ein bisschen gruselig aus. Ja. Wobei es bei Tieren ja tatsächlich so ist, wenn die im Dunkeln, wenn da so Licht auf die Augen fällt, dann sehen die ja tatsächlich wie so Scheinwerfer aus.
Ja, vielleicht an Ständen, die doch, wo es doch, dann gehen wir so ein bisschen über zum Loot, ja. Es gab noch einen Stand von einem Händler, der war, der, also da muss man sagen, da haben sie wirklich gute Aktionen gemacht. Also, den muss man jetzt mal einfach erwähnen. Ja? Also normalerweise erwähnen wir nicht irgendwelche einfache Brettspielhändler, die da sind. Ja? Aber die Jungs muss man jetzt einfach mal erwähnen. Gamers HQ ist so ein Online-Shop. Ja? Und die haben die Aktion gemacht, du spielst Flip 7 gegen einen vom Shop und bekommst halt, je nachdem, wie viele Punkte du hast, wo am Ende, kriegst du halt Rabatte. Ja, und das war wirklich spaßig, muss man sagen. Das hat wirklich gut gemacht. Da waren halt, da standen dann Leute und dann hat er gesagt, okay, wir haben jetzt einen Flip 7, wir decken jetzt einfach mal auf. Ja, du hast jetzt eine 11 und du hast eine 12 und du hast noch eine 9. Willst du noch eine? Ja? Und du darfst ja bei Flip 7 keine Doppelten kriegen. Das heißt, wenn du noch eine 9 bekommst oder noch eine 11,
bist du raus.
Dann gibt es halt keinen Rabatt. Ja? Aber je höher du kommst, desto mehr wird der Rabatt. Bis zu 50%. Und er hat gesagt, es gab tatsächlich am ersten Tag auch einen, der da drüber geschafft hat, irgendwie über 70 Punkte oder
ja,
so.
Ja, also die haben halt so eine Staffelung definiert. Du musst mindestens 22 Punkte haben, dann kriegst du 5%. Bei 33 kriegst du 10%. Bei 44 Punkten kriegst du 20%. Und so haben die das halt hochskaliert. Und du bist halt immer am Überlegen, gebe ich. Also erstmal, solange du keine 22 hast, spielst du natürlich weiter und hoffst nicht rauszufliegen. Aber wenn du dann die 22 Punkte hast, bist du dann überlegen, zocke ich jetzt und will die 10%? Und dann bist du vielleicht so einen Punkt unter den 33 und denkst, oh komm, einen noch, ja. Und dann fliegst du raus und dann kriegst du doch keine Prozente.
Spoiler, wir haben keinen Rabatt gekriegt.
Wir haben aber trotzdem fleißig eingekauft.
Wir haben trotzdem eingekauft. Vor allen Dingen, weil Gamers HQ ja auch ein bisschen außergewöhnliches Sortiment hatte. Also die haben halt nicht so die Standardsachen, sondern die haben halt auch so ein paar Wargames und ein bisschen speziellere Dinge. Ich habe da zum Beispiel tatsächlich Campy Creatures mitgenommen. Das ist so ein Kartenspiel mit so in so 50er-Jahre-Horrorfilm-Optik. Da gibt's dann auch das Swamp Thing und den Zombie und sowas, ja, in so 50er-Jahre-Poppiger-Optik, fand ich total cool. Ich hatte das tatsächlich mal vorbestellt vor einiger Zeit und dann war es aber nicht lieferbar und dann wurde das wieder gecancelt. Deswegen fand ich das total cool, dass das da im Laden stand. Also, ich fand auch dieses Flip 7 war, der Mann, der das gemacht hat von Gamers HQ, hat das auch richtig cool gemacht. Also, das war wirklich spaßig, ist wirklich nett einfach.
Ja, fand ich eine super coole Idee und unsere Empfehlung wäre, macht das einfach weiter.
Ja, genau. So, ich würde sagen, damit gehen wir dann mal zum Loot über. Wie gesagt, Campy Creatures habe ich mitgenommen. Da machen wir auch noch ein Review zu dann. Das ist die Volume 1 und hoffen wir, dass eine Volume 2 kommt. Dann habe ich mir noch mitgenommen bei Asmodee Gatsby. Ich finde das Thema der 20er Jahre total geil.
Mhm.
Ja, und ich finde auch The Great Gatsby super. Und das Spiel hat bei den ersten Eindruck, den ich hatte von dem Spiel, auf das Spiel letztes Jahr, war nicht so gut. Ja. Das hing aber, glaube ich, auch ein bisschen am Spielerklärer. Denn ich habe daneben gestanden, als Jutta gerade das Cozy Sticker Will in der Schlange stand zu kaufen. Und dann hat das nämlich jemand von Asmodee erklärt, zwei Leuten, die da saßen. Und da habe ich ein bisschen zugehört und dachte so, also eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, was ich so höre hier. Dann, und außerdem, das Thema ist ja cool. Und dann habe ich Jutta irgendwie so quer über den Dings zugerufen, nimm mal noch so ein Gatsby mit.
Ja, damit haben wir dann auch schon, das hatten wir aber auch schon angeteasert, wir haben uns dann tatsächlich das Cozy Sticker Will noch zugelegt. Das werden wir dann auch demnächst testen.
Genau. Ich habe mir noch ein Itchor mitgenommen. Das ist ein Zweispielerspiel von Rainer Knizia. Das ist aus dieser Serie, da hatten wir auch in den News das Ganze, aus dieser Zweispieler-Mythos-Collection von Bytewing Games.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hatte so in Erinnerung von das Spiel, dass die Aufsteller für die Götter so transparente Plastikaufsteller waren, aber das war hier leider nicht, so ein Pappaufsteller drin, schade.
Oh, schade.
Naja.
Ja, ich hatte schon so ein bisschen getrauert, weil ich einen Kickstarter nicht mitgemacht habe und habe beim GamerSAQ jetzt aber Gingham und Gazebo entdeckt. Gazebo ist ein Rainer Knizia-Titel und Gingham ist von einem Robert Hover Kimian. Und ich finde die Themen halt so süß, dass Gingham ist halt, wir sitzen auf einer Picknickdecke und die Ameisen kommen und klauen uns unsere Süßigkeiten. Und bei Gazebo versucht man einen schönen Blumengarten mit Pagoden zu bauen. Das ist ja auch wieder voll mein Thema. Deswegen mussten die beiden mit, auch wenn sie sehr, sehr teuer waren.
Ja, habe ich ja bezahlt, ne? Insofern.
Hat also jedes, ich glaube, so 37 Euro gekostet.
Ja, sehr schön.
Ja,
happy,
und dann,
happy wife, happy life, sage ich dazu.
Ja, genau. Dafür habe ich das Cozy Sticker Will bezahlt und das Gatsby.
Ja, ist okay.
Ja, ne? Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen Loot von dem Pressetag mitgenommen.
Genau, also ab jetzt kommt sozusagen Hashtag Werbung, Rezensionsexemplare.
Genau, da haben wir einmal ein No Risk, No Tower von Jochen Knittel und Christian Fiore, das Erstlingswerk von dem Never Enough Verlag, genau, der ja von Spieletastisch gegründet wurde.
Genau.
Dann haben wir bei Frosted Games ein Horologium abbekommen, in dem ich nett gefragt und mit den Augen geklimpert habe. Da konnte er offensichtlich dann nicht widerstehen. Und haben noch einen Solist dazu bekommen, ein Zwei-Spieler-Spiel, das uns ein bisschen komisch...
Solstice,
Entschuldigung. Es wurde uns irgendwie nicht so wirklich warm ans Herz gelegt, sondern ja, man spielt so ein bisschen nebeneinander her. Wenn ihr das mögt, dann nehmt es mit. Wir sind
ich
gespannt.
Ich bin gespannt, auf jeden Fall eine kleine lustige Box.
Ja, das ist eine kleine lustige Box. Man baut auf jeden Fall einen Berg und versucht, Leuchtfeuer auf dem Berg anzuzünden. Ja, und dann waren wir ja auch wieder bei
Hasbro,
genau.
Die lustigerweise nur eine Präsenz auf dem Pressetag hatten. Die waren auf der Messe selbst gar nicht vertreten.
Ja, und da haben wir dann ein Exemplar Sunnybell bekommen. Das letzte noch original verpackte.
Da freuen wir uns drauf.
Das finden wir total cool.
Wir tun natürlich jetzt Spoilern, ne, unsere Kritik, aber wir haben das ja schon jetzt mehrmals gespielt sogar. Ne?
Ja, und
aber wir wollen es halt nochmal ein bisschen vertiefen, nochmal so die Edges ausprobieren, bevor wir eine Review machen.
Genau, und weil wir warten mussten, ob ein Sunnybell übrig bleibt, habe ich halt bei Market Fresh zugeguckt und da habe ich dann quasi das Vorführexemplar noch abgegriffen. Das haben wir auch mitbekommen.
Ja. Ja, ich würde sagen, da sind wir jetzt durch. Wir sind jetzt ziemlich erschöpft von quasi 3 Tagen hier irgendwie durch die Gegend laufen und uns die Füße platt laufen und so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal langsam Schluss und ich muss dann die Folge noch schneiden und dann werde ich hier erschöpft ins Bett fallen und morgen fahren wir zurück.
Ich habe noch einen Loot, den ich nicht hier liegen habe, weil kleines Kartendeck, die Erweiterung zu Naishi, Legenden und Reisende, habe ich auch noch gekauft.
Ah, genau. Tja, dann würde ich sagen, habt noch einen schöne Restwoche und am Samstag gibt es wieder eine ganz normale News-Folge. Da wird es ein paar interessante News geben, vor allen Dingen zum Beispiel die Erweiterung von Bossfighters.
Ja, und was es da mit auf sich hat, genau. Und was es da sonst noch so gibt von Bossfighters QA.
Genau. Und dann sagen wir, habt viel Spaß und wir hören uns am Samstag wieder.
Genau, spielt was Schönes und macht's gut. Tschüss.